Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen GetTex-Podcast Börse aufs Ohr. Der Podcast, der nicht nur dein Depot zum Glänzen bringen wird. Ich möchte euch heute in einen kurzweiligen Überblick zu den spannenden Themen aus der Finanz- und Börsenwelt geben. Und das mache ich heute zusammen mit meinem Gast, der in der Stadt aufwuchs, die genauso viele Angestellte wie Einwohner hat, der nach einer Bankkaufmannsausbildung im Bereich Marketing und Kundenzufriedenheit promoviert hat und über die Bayerische Landesbank dann letztendlich 2003 zur Börse München kam. Herzlich willkommen, Robert Ertel.
Hallo, freue mich hier zu sein, Lars.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetTex Exchange. Der Episode 1 gebe ich den Titel Kick It Off. Was erwartet euch denn heute hier? Denn es soll sich ja lohnen, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt. Ich möchte euch zum einen ein Marktupdate geben und das passt in der heutigen Episode sehr gut zum Jahresabschluss. Dann möchte ich euch die neuen GetTex Risk-Indizes vorstellen unter der Rubrik Risiko. Es wird ein Chart-Update geben von einem der Chart-Päpste in Deutschland, Jörg Scherer. Es wird Beauty-Tipps für euer Depot geben und dann verraten wir euch noch, was bei uns so alles passiert bei GetTex Exchange. Und das Beste zum Schluss, die Rubrik Wünsch dir was.
Risiken und Nebenwirkungen.
Aber bevor es losgeht, muss ich euch vorab noch über Risiken und Nebenwirkungen aufklären. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse AG oder GetTex Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzleistungen, insbesondere keine Anlageberatung und Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Und der Podcast stellt insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder die Nachbildung einer Anlagestrategie dar. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder den Service insgesamt einzustellen. Das war es genug der Formalitäten. Los geht's mit Robert Ertel und Lars Reichel. Robert, als ich dich im Intro als Gast beschrieben habe, hätte ich viel besser Hausherr sagen sollen, denn du bist ja schließlich im Vorstand der Bayerischen Börse. Wie kam es denn eigentlich dazu?
Ja, ist schon lange her, aber ich kann mich noch erinnern. Ich war zuvor bei der Bayerischen Landesbank und dann kam irgendwann ein Anruf von der Börse. Sie bauen für die Einführung des Handelssystems Max One den Vertrieb auf und das Marketing und ob ich da nicht Lust hätte, das zu übernehmen. Und dann habe ich kurz nachgedacht und zugesagt und habe es nie bereut.
Aber ganz klassisch hat er die Laufbahn mit einer Bankkaufmannsausbildung bei der Sparkasse gestartet, ein BWL-Studium in Regensburg, also knapp 78 Kilometer von zu Hause. Dann hast du in München promoviert. So, und dann bist du eben in der Banken- und Börsenwelt gelandet.
So ist es. Also in Diggolfing, wie du ja vorher schon gesagt hast, gibt es genauso viele BNW-Mitarbeiter wie Einwohner. Von daher ist man als Bankkaufmann fast ein Exot gewesen. Mittlerweile ist die Bank, bei der ich gearbeitet habe, heißt jetzt Sparkasse Niederbayern Mitte und ist richtig groß geworden. Und Regensburg, muss ich korrigieren, 78 Kilometer kann stimmen, aber ich bin dann häufig mit dem Rad gefahren und dann sind es knappe 50. Dauert zwar länger, aber macht mehr Spaß.
Du hast immerhin das Fundament des Radfahrens, deines Hobbys, da schon gelegt.
So ist es, genau. Und letztendlich bin ich dann in die Börsenwelt abgebogen. Ich hatte schon immer Finanzbezug. Wir hatten an der Uni in München, an der LMU, wo ich promoviert hatte, hatten wir eine Forschungsgruppe Finanzmarketing. Da war ich tätig und ich war anschließend nach der Promotion auch in der Beratung tätig und meine Hauptkunden waren Banken und Finanzdienstleister. Da gab es auch mal ein kurz kleines Projekt, das ich für die Börse gemacht habe. Da hat man sich zum ersten Mal beschluppert und von daher war es jetzt gar nicht so weit hergeholt, diesen Weg einzuschlagen.
Macht Sinn, ja.
Wie war das bei dir?
Du, bei mir war es ähnlich klassisch. Ich habe auch eine Bankkaufmannsausbildung bei einer Privatbank in Frankfurt angefangen, Schröder Münchmeier Hengst, und bin dann direkt nach der Ausbildung durch einen glücklichen Umstand im DTB-Handel gelandet. Hab dann an der, mittlerweile heißt das Frankfurt School, ein Abendstudium absolviert, bin aber immer im Derivate- bzw. dann im Zertifikatebereich hängen geblieben.
Ah, interessant.
Und lustigerweise habe ich meine erste Börsenzulassung ja auch in München bekommen.
Stimmt, ich glaube, den Händlerausweis haben wir irgendwann mal gefunden.
Ganz genau.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Was hat sich denn alles so in diesem Jahr getan? Und wie gesagt, wir haben noch nicht ganz Jahresende, aber die Performance-Zahlen lassen nochmal Gutes verhoffen auf der Zielgeraden. Schauen wir uns die europäischen Indizes an. Der DAX seit Jahresbeginn eine Performance von gut 21% gemacht. Der Eurostoxx 50 plus 10%. Die Inflation in der Eurozone ist um 20% zurückgegangen. Der VDAX hat auch 15% abgegeben. Und der GETEX-Risikoindikator ist von Jahresbeginn von 0,38 auf 0,58 gestiegen. Was das genau bedeutet, erkläre ich euch in der nächsten Benchmark. Die Einzelwerte, auf die ich kurz eingehen möchte, haben wir uns ausgesucht nach den Werten, die auf GETEX Exchange am meisten gehandelt wurden. Das war zum einen eine Rheinmetall plus 114% in diesem Jahr. Natürlich auch neuen Aufschwung bekommen durch den Ausgang der US-Wahl. Eine Bayer leider 37% abgegeben aufs Jahr. Man kann es auch die große Monsanto-Sorge titulieren. Auf jeden Fall einfach enttäuschende Jahresergebnisse abgeliefert. Auf der anderen Seite hat eine Siemens Energy mit plus 270% geglänzt und die Analystenschätzungen damit deutlich übertroffen. Eine SAP hat mit plus 65% einfach solides Wachstum abgeliefert und ist auf einem gesunden Kurs weiter an Wert zu gewinnen. Die Volkswagen 24% abgegeben. Wir wissen alle, warum in der aktuellen Presse zu entnehmen. Verkauf des Werks in China, Produktionsverlagerung, Massenentlassung, Werksschließung in Deutschland. Also hier muss man weiter die Augen und das Depot offen halten. Fazit also in diesem Jahr, wenn ihr in Aktien investiert gewesen seid, in Deutschland, in europäischen Markt, hat es einfach nichts zu meckern gegeben. Bei den US-Werten, die Indizes, S&P plus 31% aufs Jahr, dazu verrät uns der Jörg nachher noch Highlights, der Dow Jones plus 18%, der Nasdaq plus 33%, der CNN Fear and Greed Index ist um 41% gefallen und auch der GETEX Risk Indicator of Nordamerika hat von 0,77 auf 0,53 31% abgegeben. Was das heißt, bleibt erwartungsfroh, ich erkläre es euch gleich. Die Einzelwerte in Amerika, eine Amazon plus 47%, die Nvidia plus 124%, grundsolides Wachstum, eine Tesla plus 60%, nicht auch zuletzt dadurch, weil Trump jetzt als Unterstützer und Mitglied des erweiterten Kabinetts von Donald Trump am Start ist. Die Zukunft der Elektroautos in Amerika bleibt allerdings die große Unbekannte. Apple plus 35%. Und MicroStrategy plus 500%, nicht zuletzt durch dieses große Investment in Bitcoins, aber auch durch Aufnahmegerüchte in den Nasdaq hat die Aktie zuletzt sehr stark gewonnen.
Vielleicht spannend an der Stelle, Lars, wenn ich das kurz einwerfen darf, ist der Anteil der US-Werte, der Einzelwerte bei uns. Und zwar ist es so, dass auf GETEX über oder fast 50% der Umsätze auf US-amerikanische Werte entfallen. Und bei den Trades sind es gut über 45%. Also die US-Werte spielen bei uns in diesem Jahr eine ganz, ganz große Rolle. Die Anleger haben erkannt, wo die Wachstumschancen sind.
Absolut. Danke für die Ergänzung, Robert. Schauen wir rüber nach Asien. Auch hier der Nikkei und Hanseng plus 20% im Rohstoffbereich. Öl leicht abgegeben, sowohl Brent als auch WTI. Minus 1 beziehungsweise 3%. Aber die Edelmetalle haben stark zugelegt. Gold und Silber jeweils plus 35%.
Auch da vielleicht ein kurzer Einwurf. Auch spannend, die Zertifikate bei uns mit Underlying Gold haben dieses Jahr über das Vierfache einen Umsatz gemacht als letztes Jahr. Also auch hier haben die Anleger die Chancen mitgenommen.
Im Bereich der Währungen, Euro-Dollar leicht schwächer, minus 4% und der Bitcoin, braucht man nicht drüber reden, ist in aller Munde plus 151%.
Genau, vielleicht da auch noch dazwischen geredet. Der Bitcoin kann bei uns ja auch über die ETPs gehandelt werden. Diese Asset-Klasse spielt bei uns jetzt noch nicht so die ganz große Rolle, aber die Umsätze dieses Jahr sind ungefähr das Doppelte über dem, was wir letztes Jahr gesehen haben.
So, jetzt habe ich beim Marktupdate schon ein bisschen gespoilert und möchte euch jetzt erklären, was es mit den neuen GETEX Risk Indizes auf sich hat. In der Rubrik
Risiko.
Danger.
Die GETEX Risk Indizes.
Seit Mitte November, also vor gut einem Monat, lassen wir von GETEX Exchange die vier GETEX Risk Indizes neu berechnen. Und ich möchte euch kurz erklären, was es damit schon wieder auf sich hat. Unser Ziel war es eigentlich, unsere Börsengeschäfte auf GetEx zu visualisieren und euch Aufschluss darüber zu geben, ob eventuell höhere Risiken eingegangen werden oder tendenziell vorsichtiger agiert bzw. Sicherheit gesucht wird. Und wir haben uns dazu entschieden, insgesamt 4 Indizes zu berechnen. Kurz- und langfristige mit jeweils Europa- bzw. Nordamerika-Fokus. Denn auf die beiden Märkte entfällt eben ein Großteil unseres Flows. Oder andersrum, da spielt die Musik bei euren Trades. Und wie Robert gerade erklärt hat, knapp 50% haben US-Bezug. Die kurzfristigen Varianten basieren hierbei auf unseren Aktien- und Zertifikat-Handelsdaten und werden alle 3 Minuten neu berechnet. Die Handelsdaten werden mit der Anzahl der Trades, die eindeutige Richtungen haben und den Umsatz berücksichtigt. Also wir klassifizieren Long- als auch Short-Trades. Für die langfristigen Indizes kommt noch eine Momentum- bzw. Volatilitätsanalyse hinzu. Denn hierfür haben wir zusätzlich zu unseren harten Handelsdaten eine Relation zum Markt, also der Indexentwicklung und der historischen Volatilität hinzugenommen. Diese Variante wird alle 60 Minuten neu berechnet bzw. aktualisiert. Alle dieser 4 Indikatoren messen also die Marktstimmung und das Risikoverhalten auf Basis eurer Trades. Seid ihr also bereit, ein höheres Risiko einzugehen, seid ihr sogenannt Risk-On, dann zeigt das Barometer Werte zwischen 0 und plus 1 an. Bei großer Vorsicht und Sicherheitsverlangen hingegen nennen wir die Situation Risk-Off und der Index zeigt Werte zwischen 0 und minus 1 an. Wichtig zu verstehen dabei ist auch, dass es in einem negativen Marktumfeld die Risk-Indizes zum Beispiel Risk-On zeigen können. Dann nämlich, wenn die Mehrheit von euch dies als eine attraktive Einstiegschance erkennt oder andersrum laufen die Märkte hoch und die Risiko-Indizes tendieren Risk-Off, ist es die Frage nach einem überkauften Markt. Die Frage, wie die Indizes für das Trading eingesetzt werden, muss ja allerdings jeder von euch individuell und selbst beantworten. Unser Ziel war es von Anfang an, unsere Börsengeschäfte auf GetEx zu visualisieren und euch einen Einblick zu geben, wie die Stimmung auf GetEx Exchange ist und wie das Anlageverhalten ist. Aktuell werden die Indizes auf getex.de/risk-index veröffentlicht. Der langfristige Index ist seit Jahresbeginn von 0,38 auf 0,58 gestiegen. Das heißt, wir haben hier nochmal 53% zugelegt und sind netto über das Jahr gesehen im positiven Bereich geblieben. Wir hatten natürlich am 5. August einen Rückgang im Index auf 0,22 negativ und sind seit Dezember von wirklich 0 auf plus 0,51 wieder hochgeklettert. Ein ähnliches Verhalten könnt ihr beim CNN Fear and Greed Index beachten, wenn wir unseren langfristigen US-Fokus-Index anschauen. Der ist von 0,77 zum Jahresbeginn auf 0,53 leicht gefallen. Ich halte euch da weiter auf dem Laufenden und werde ab sofort in jeder Episode dieses Podcasts den Index detailliert analysieren und verrate euch aber dazu noch weiter später im Podcast, wie es damit weitergeht und wie ihr das machen könnt.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
Und wie vorhin angekündigt, haben wir als Special Guest heute keinen geringeren als einer der Top Voices of Charttechnik, Jörg Scherer von HSBC.
Hallo Lars, danke für die Einladung, danke, dass ich zu Gast in eurem Podcast sein darf.
Und danke Jörg, dass du in der heutigen Episode und zum Start des GetEx Podcasts mit dabei bist und uns für die Rubrik Mal nach Zahlen als Experte zur Verfügung stehst.
Ja, Mal nach Zahlen funktioniert immer.
Und du bist ja aktuell auch mit der Veröffentlichung deines Jahresausblicks beschäftigt und es ist darum nicht nur für mich, sondern auch für euch an den Headsets spannend zu erfahren, worauf wir nach diesem Bullenjahr 2024 zukünftig achten sollen.
Ja, du hast ja schon so ein bisschen auf die Performance-Zahlen des Jahres 2024 hingewiesen. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Aktienjahrgang gewesen. Die amerikanischen Märkte, der S&P 500, über 20% zugelegt. Es ist sogar das zweite Jahr in Folge mit einem derart starken Kurszuwachs. Also ich bin fast geneigt zu sagen, es ist ein echter Champagner-Jahrgang, den wir 24 aufs Börsenparkett gelegt haben. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die Performance-Betrachtung greift aus meiner Sicht sogar ein bisschen zu kurz. Denn wenn man sich anschaut, wie ruhig das Jahr verlaufen ist, ja, also wir haben im DAX 41 neue Allzeithochs verbuchen können. Für den Nasdaq waren es sogar 45 neue Rekordstände und den Vogel abschießen, das tut der S&P 500 mit 62 neuen Rekordständen. Das heißt also, jeder Rückschlag, den wir im Jahresverlauf 2024 noch so klein er auch gewesen sein mag, gesehen haben, war unterm Strich eine Kaufgelegenheit. Und wenn wir schon bei den ganzen Allzeithochs sozusagen den Überblick drohen zu verlieren, eines ist vielleicht ganz besonders wichtig. Im März ist der Nikkei auf ein neues Rekordhoch angestiegen, hat erstmalig die 40.000er Marke geknackt. Und beim Nikkei hat das ja 35 Jahre gedauert, bis er dieses Kunststück vollzogen hat, seit 1989. Für das Gewesene gibt der Kaufmann ja bekanntlich nicht ganz so viel. Deswegen schauen wir jetzt im Folgenden so ein bisschen auf in die große Glaskugel. Auf den Punkt gebracht, was heißt das für 2025, dieser Champagner-Jahrgang, die beiden sehr, sehr guten letzten Aktienjahre, nährt die Hosse tatsächlich die Hosse immer weiter? Und wie lange noch? Ja, Lars, ich tue einen Fünfer ins Phrasenschwein an der Stelle, sehr gerne sogar. Ich würde gerne auf das Thema Sentiment, Stimmung, das ist ja auch das, was ihr mit euren Risk-Indizes versucht abzubilden, einzugehen. In den USA sind 56% der Amerikaner konstruktiv gestimmt und sagen, 2025 werden die Aktien weiter steigen. Wir haben so viel über Allzeithochs gesprochen, da ist fast selbsterredend und selbsterklärend, dass auch das ein Allzeithoch ist. Ja, also die Amerikaner waren noch nie so bullisch in ein neues Jahr gegangen, als das jetzt der Fall ist. Das ist für mich schon mal so ein Punkt, der aufhorchen lässt, denn wenn Gott und die Welt schon optimistisch gestimmt ist, dann haben die Anlegerinnen und Anleger meistens schon gekauft und dann fallen sie möglicherweise auch als zukünftige Käufer eben aus. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der da nahtlos sozusagen in die gleiche Kerbe schlägt. Das ist eine wichtige Publikation der CFTC, das ist die Netto-Positionierung der Kleinspekulanten in den USA. Binnen Jahresfrist von Rekordtief positioniert, also Short-Positionierung im S&P 500 auf ein neues, ihr ahnt es, Allzeithoch gesprungen. Das heißt, die amerikanischen Kleinspekulanten, die sind so stark long unterwegs im S&P 500 wie niemals zuvor. Und auch das Tempo, mit der diese Positionierung ausgebaut wurde, nämlich nochmal sehr, sehr stark in den letzten Monaten, das könnte durchaus zu ja einem Störfaktor in 2025 werden. Denn das macht den Markt so ein bisschen anfällig. Das sind zwei Aspekte, die so ein bisschen den Eindruck erwecken, ist das jetzt eine Jedermann-Rallye, die hier stattfindet an den Aktienmärkten? Das ist ein Themenkomplex, Lars, du hattest es angesprochen, den ich in meinem im großen technischen Jahresausblick der HSBC ausführlich beleuchten werde. Wie gesagt, die beiden Beispiele sind Punkte, wo man durchaus aufhorchen kann. Und wenn es zu einer Korrektur kommen könnte, dann kann tatsächlich auch ein bisschen größeres Störfeuer in 25 entstehen.
Gibt es charttechnisch irgendeinen Wert, einen Index, eine Aktie, eine Assetklasse, die, wenn du sie heraussuchen würdest, wo du uns besondere Vorsicht oder Aufmerksamkeit darauf empfiehlst?
Einer meiner Lieblingscharts der letzten Jahre, das ist ein treuer Wegbegleiter in unserem Jahresausblick. Das ist der Kursverlauf des S&P 500 und zwar auf Monatsbasis. Ja, weil mir ist jetzt wichtig, dass ich nicht zu negativ klinge, denn der Trend, der langfristige Trend im S&P 500, der ist absolut intakt und das ist Artikel 1 Grundgesetz der technischen Analyse, der Trend dein Freund. Von daher nicht zu skeptisch in das Jahr 2025 geben, aber auch dieser Chart zeigt, dass das Money Management, die Risikobegrenzung durchaus nach 2 Jahren idealtypischer Rallye an Bedeutung gewinnt. Denn, ich greife ein Beispiel raus, ganz ja standardmäßiger, langfristiger, trendfolgender Indikator, der MACD, notiert so hoch wie niemals zuvor. Ja, wir haben hier also einen extrem heiß gelaufenen Markt und das ist auch ein Themenkomplex, ja, der sozusagen, wenn was schief geht, dann könnte es auch ein bisschen größere Marktverwerfungen geben. In jedem Fall ist es unsere Arbeitshypothese für 2025, dass das Jahr nicht so idealtypisch, nicht so glatt verlaufen wird, als das jetzt die letzten 12 oder 24 Monate waren.
Dann danke ich dir ganz herzlich für deinen interessanten...
Warte mal. Eine Sache habe ich noch. Ein positiver Überraschungskandidat für das Jahr 2025, das ist aus meiner Sicht der Kursverlauf beim Silber. Da solltet ihr genau hinschauen, denn hier könnte sich ein echter Knalleffekt andeuten. Wenn wir nämlich das Jahr 2024 oberhalb der Marke von $32 pro Unze beenden sollen, dann wäre es tatsächlich beim Silber der höchste Schlusskurs der Geschichte. Und da habe ich so ein kleines Déjà-vu. Gold hat im letzten Jahr den höchsten Jahresschlusskurs der Geschichte vollzogen und das war eine super Steilvorlage für die gute Performance in 2024. Von daher schon mal Hausaufgabe für euch. An Silvester schaut euch den Silberpreis an. Wo werden wir das Jahr beenden? Größer $32 pro Unze entsteht wirklich eine charttechnische exemplarische Steilvorlage für die kommenden 12 Monate.
Dann danke ich dir ganz herzlich für deinen interessanten Vorab-Ausblick oder ein Preview. Ich werde dich aus dem Podcast nicht entlassen, ohne euch da draußen an den Headsets nochmal darauf hinzuweisen, dass am 7.1. ab 18.30 Uhr der charttechnische Ausblick mit Jörg Scherer stattfindet. Wenn Jörg wieder in die Glaskugel schaut und Aktien, Renten, Währungen und Edelmetalle analysiert, meldet euch unter hsbc-zertifikate.de bitte an. Dann kommen wir zur nächsten Benchmark.
Oh, what a beauty!
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
Robert, wie würdest du eigentlich deinen Anlagestil beschreiben? Bist du eher Trader oder eher Anleger?
Ganz klar Anleger. Ganz klar Anleger.
Welches ist deiner Lieblingsprodukte?
ETFs. Bin ein großer Fan von ETFs, auch wenn du bei uns der Zertifikate-Mann bist. Wahrscheinlich kriege ich jetzt dann Ärger mit dir im Anschluss. Aber es ist tatsächlich so, ich bespare ausschließlich ETFs und ab und zu mal mache ich was anderes. Aber die größten Erfolge, in Anführungszeichen, habe ich immer mit ETFs erzielt.
Warum möchte ich dann heute über Discounter reden? Vielleicht, um auch dich zu überzeugen, Robert. Denn Discounter sind ein zuverlässiges Anlageprodukt in stürmischen Zeiten und quasi die Mutter aller Zertifikate. Das hat unter anderem auch die kürzlich erschienene Studie des BSWs besagt. Während im letzten Jahr 76% aller Aktien und Indizes eine positive Wertentwicklung hatten, haben 87% der Discounter eine positive Wertentwicklung. Und dabei hatten die Discounter eine durchschnittliche Rendite von immerhin 11% gegenüber 23% eines Direktinvestments. Und von diesen untersuchten Discountern, die letztes Jahr fällig geworden sind, haben sogar 78% ihre Maximalrendite erreicht. Also das ist schon wirklich beachtlich. Und die Erfolgsgeschichte der Discounter basiert eben auf dieser einfachen und intuitiven Verständlichkeit. Die Anleger erwerben mit dem Discount-Zertifikat ein Produkt zu einem Preis, das unter dem Kurs des Basiswertes, also beispielsweise einer Aktie, notiert. Und dieser Abschlag mindert eben die potenziellen Verluste bei Kursrückschlägen des Basiswertes. Im Gegenzug hat der Anleger eine Kursobergrenze, sprich ein Cap im Vergleich zur Wertentwicklung des Basiswertes. Und somit sind eben Discount-Zertifikate für Anleger geeignet, die defensiv in ein Aktieninvestment investieren möchten, beziehungsweise sogar moderat abwärts tendierenden Märkten attraktive Renditen erzielen wollen. HSBC hat dazu kürzlich auch eine Studie veröffentlicht. Insgesamt wurden knapp 10.000 Discounter simuliert mit 3, 6 und 12 Monaten Laufzeit und mit Caps zwischen 80 und 90%. Und sowohl die offensiven als auch defensiven Discounter konnten hohe Quoten an positiven Kursverläufen ausweisen. Die Wahl der Restlaufzeit hat dann aufgezeigt, dass nicht immer nur die kürzeste Laufzeit pauschal die besten Ergebnisse liefert. Und wenn man dann noch eine Betrachtung der unterschiedlichen Investments bei unterschiedlichen Volatilitätsniveaus berücksichtigt, hätte man sogar nochmal die Ergebnisse der Renditen erheblich verbessern können. Also zwei Studien aktuell zu Discountern, die ich euch da draußen sehr gerne ans Herz legen möchte.
Inside GetEx.
Im Juli hat GetEx.de die neue Website gelauncht. Im November ist der Sentiment Index gekommen. Jetzt wird ein Podcast produziert. Was zum Teufel kommt denn sonst noch alles? Robert, hast du noch was im Köcher?
Für dieses Jahr, glaube ich, haben wir unser Pulver fast verschossen. Aber für nächstes Jahr ist einiges geplant. Im Januar werden wir mit einer Neuerung kommen. Ich will noch nicht zu viel verraten. Ich sage nur, je später der Abend. Und dann wollen wir nächstes Jahr auch neue Marktteilnehmer begrüßen, sowohl als Orderflow-Provider als auch auf der Emittentenseite. Aber ich glaube, das machen wir dann, sobald die spruchreif ist und wir alles in trockenen Tüchern haben.
Und sag mal, jetzt ziehen wir ja auch noch um. Warum zieht denn GetEx um?
Ja, also ich bin schon umgezogen. Ich bin hier aus dem neuen Börsengebäude zugeschaltet, gegenüber vom Hauptbahnhof. Also für unsere Gäste aus der Bundesrepublik kommt und besucht uns, ist nur ein Katzensprung vom Hauptbahnhof weg. Und ich werde tatsächlich öfters mal gefragt, warum, also vor allem von denen, die unser Gebäude schon mal besucht haben, das alte, die sagen, warum zur Teufel zieht ihr da aus? Das ist doch eine mega Location. Es ist einfach so, wir haben ein doppeltes Platzproblem. Und zwar auf der einen Seite haben wir zu viel Platz, wegen Homeoffice oder Mobile Work, wie man es auch heute nennt. Also deswegen haben wir viele Flächen, die unter der Woche nicht benutzt werden. Auf der anderen Seite haben wir im Bereich Marktsteuerung und Handelsüberwachungsstelle in den letzten Monaten Personal aufgebaut und stellen auch jetzt noch Personal ein, um die gestiegenen Transaktionszahlen und die gestiegene Anzahl der Marktteilnehmer sauber handeln zu können. Und die sitzen mehr oder weniger schon aufeinander, trotz Dreifachschichtbetrieb. Und die müssen wir umziehen. Die brauchen bessere Arbeitsbedingungen und deswegen sind wir umgezogen. Die sitzen jetzt alle in einem sehr großen Büro. Und super Nebeneffekt ist, wir sind endlich alle auf einem Stockwerk und können uns die ganze Zeit sehen und uns miteinander austauschen.
Ich freue mich auch drauf, endlich die neuen Räume zu sehen.
Vielleicht noch ein Punkt, was wir auch noch haben, aber das wissen unsere Kunden da draußen, unsere Marktteilnehmer, unsere Emittenten, unsere Market Maker, dass wir unsere Jahresöffnungsbörse haben am 16. Januar. Da sind die Einladungen heute rausgegangen.
Und ich lege noch einen drauf. Zu den GetEx Risk Indizes wird es auch im ersten Quartal des nächsten Jahres eine dezidierte Chart-Tool-Analyse geben. Ihr könnt dann Korrelationen, Benchmarks, Indikatoren gegen unsere Risikoindizes laufen lassen oder mitlaufen lassen, klingt besser. Ich werde es aber, wie besprochen im Podcast, zukünftig auch analysieren. Also stay tuned und seid drauf gefasst.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
Jetzt wird's persönlich, Robert. So kurz vor Schluss habe ich noch 5 persönliche Fragen an dich. Also nicht lang schnacken, einfach raus damit und feuerfrei. Berge oder Meer?
Berge.
Wein oder Bier?
Bier.
Winter oder Sommerurlaub?
Winter.
Theater oder Kino?
Kino.
Steak oder Sushi?
Sushi.
Ich komme mit. Danke dir.
Gerne, bist eingeladen.
So, und ich habe es ja schon angedeutet, das Beste kommt zum Schluss, die Rubrik
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Ist natürlich bei der ersten Episode ein bisschen schwierig. Ich würde mich einfach freuen, für euch zu erfahren, welche Themen spannend sind, was beschäftigt euch so, damit ich eure Themen in den kommenden Episoden berücksichtigen kann. Schreibt mir gern eure Kommentare und lasst mir eure Likes da. Robert, was wäre denn ein Thema zum Beispiel, was dich interessieren würde?
Also ich habe tatsächlich 2 Themen, die mich stark interessieren würden. Das erste ist die neuen Risk-Indizes, dass wir da so eine Rubrik machen, wo wir auf die Verläufe der 4 Indizes eingehen. Es muss nicht immer jeder detailliert beschrieben werden, aber so die Highlights, das würde ich super spannend finden, weil da haben wir echt eine gute Resonanz am Markt bekommen zu diesen Indizes. Und das zweite ist, wir sind ja vom Herzen her eine Zertifikatebörse haben großen Anteil, Marktanteil bei den Trades, ja, und bei den Umsätzen. Und von daher würde ich es auch spannend finden, wenn wir auf diese Themen eingehen. Du hast es heute mit den Discountern begonnen, aber wenn wir da jedes Mal beispielsweise ein Produkt vorstellen, können wir auch gerne mal die GetEx-Umsatzzahlen dazu spielen und das so abarbeiten, so nach der Rangfolge der bei uns am meisten gehandelten Zertifikate. Das würde ich spannend finden. Und kleiner Side-Effekt, ich würde auch noch ein bisschen was dazu lernen.
Alles klar, vielen Dank. Ist aufgenommen. Also nochmal, schickt mir gerne euer Feedback, eure Anregungen, lasst mir eure 5-Sterne-Bewertung da und teilt den Podcast gerne. Das war's für heute mit dem Podcast von GetEx Börse aufs Ohr. Damit ist der Startschuss offiziell gefallen. Folgt dem Podcast bitte, damit ihr alle 14 Tage keine Episode mehr verpasst. Und wir sehen uns wieder nach den Winterferien in München, entweder zur Jahreseröffnungsbörse oder in unseren neuen Räumlichkeiten oder spätestens am 25.01. zum Börsentag in Dresden. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Lars.
Servus.
Tschüssi.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.